Hallo, hier sind Tanja
und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Staffel, und zwar der Staffel 3 von Crime of Your Life.
Mord und Totschlag in 10 Minuten.
Ja, genau. Normalerweise macht ja der Mai alles neu.
Ja.
Bei uns.
Ist es jetzt der Dezember? Nee, November sind wir ja noch.
Im November sind wir noch, ja. Und in der Staffel 3 werden wir ein bisschen was verändern. Natürlich wie gewohnt die 10 Minuten kurz und kompakt unsere Fälle präsentieren.
Aber auch mal 12, 13 oder 9.
Das müssen wir uns immer noch offen halten. Und es kann auch mal sein, dass wir jetzt jede eine Geschichte in einer Folge erzählen. Genauso kann es mal sein, dass wir eine Geschichte zusammenzählen oder mal ein Cold Case, was wir eigentlich nicht machen. Also wir wollen uns in der Staffel 3 so ein bisschen ausprobieren, ne?
Genau. Und dann müssen wir noch sagen, haben wir ja auch natürlich noch unser Weihnachts-Special im Gepäck.
Stimmt, das kommt auch noch.
Das kommt auch noch.
Dass du es jetzt schon ankündigst.
Ja.
Gar nicht mehr lange hin, ne?
Nee, man denkt es ja gar nicht so, ne? Aber die Zeit vergeht ja mehr zu Hause als woanders, leider momentan.
Ist so.
Ne?
Ja.
So, Tanja, dann hast du die Ehre und darfst die dritte Staffel einläuten.
Ja, und wie du so schön immer sagst, auf einem Bein kann man nicht stehen.
Ja.
Habe ich heute zwei Geschichten mitgebracht.
Oh, super.
Ja. Und zwar geht es als allererstes Mal nach Russland.
Ja.
Zu der Tamara Samsonova. Die ist bekannt geworden unter dem Namen Granny Ripper.
Oh, das hört sich ja schon wieder blutig an.
Ja, wird es auch. Die ist 1947 geboren in einem Dorf, hat dann in Moskau ihren Schulabschluss gemacht und die Uni abgeschlossen und hat dann geheiratet und ist dann in den 70ern nach St. Petersburg umgesiedelt mit ihrem Mann.
Okay. Ach, einen Mann so. Hatte sie auch?
Genau, sie hatte geheiratet, ist mit ihrem Mann nach St. Petersburg und hat da erstmal ganz ruhig, kann man sagen, gelebt bis zum Jahr 2000 und da ist ihr Ehemann verschwunden.
Von heute auf morgen? Von jetzt auf gleich?
Ja, genau. Und das lasse ich jetzt erstmal so stehen.
Okay.
So, dann hat sie ein Zimmer vermietet und hatte einen 44-jährigen Mieter. Und auch der verschwand irgendwann. Mhm. Und dann 2015, also nochmal 15 Jahre später, sollte ihre Wohnung renoviert werden. Und sie hatte auf der Straße quasi, kann man sagen, die Valentina kennengelernt. Das war eine 79-jährige Nachbarin da aus dem Ort. Sie hatte also immer in derselben Wohnung gewohnt und in einem Ort, also es war wie so eine kleine Community, da kannte man sich oder hatte schnell Kontakt zu den Leuten, hatte sie die Valentina kennengelernt. So, und dann hatte sie die so ein bisschen belabert und halt gefragt, ob sie für ein paar Monate zu ihr ziehen kann, weil ihre Wohnung eben renoviert werden sollte. Und dann hatte die Valentina zuerst zugestimmt und hat dann aber gemerkt, die will einfach nicht weg. Also die,
ach so, die ist da eingezogen,
genau,
und wollte sie aber nicht wieder ausziehen.
Sag ich mal, sehr bequem gemacht und wollte einfach nicht mehr ausziehen. Und die Valentina hatte dann mehrfach versucht, sie, sage ich mal, loszuwerden. Und das hatte die Tamara ja auch gemerkt und hat sich dann überlegt, was sie jetzt machen soll. So, und dann hat sie der Valentina ihren Lieblingssalat zubereitet mit einer kleinen neuen Zutat, und zwar mit Gift.
Hm.
Das hatte sie sich in einer anderen Stadt besorgt und dann ist sie quasi aus dem Raum raus und irgendwann kam sie wieder und die Valentina lag da eben tot. Es gibt da auch unterschiedliche Informationen dazu. Andere haben gesagt, dass sie ihr ein Schlafmittel gegeben hatte.
Jetzt wollte ich gerade fragen, was für ein Gift das denn war.
Genau, also ich hatte das gefunden, was für ein Gift das war, aber eben nach anderen Medien stand da eben, dass das gewesen sein kann, dass es nur so ein Schlafmittel war und dass das Folgende, was ich dir jetzt erzähle oder euch, eben bei lebendigem Leibe an der Valentina stattgefunden hat und nicht an ihrer Leiche.
Ach so.
Ja, weil das wird ja den Unterschied machen. War sie jetzt nur betäubt durch ein Schlafmittel oder war sie wirklich schon vergiftet und tot?
Ja.
Das konnte man irgendwie nicht mehr genau, konnte ich das nicht, gab es unterschiedliche Meldungen dazu. So, sie hat dann zwei Messer genommen und eine Säge, hat erstmal den Kopf abgetrennt, hat dann den Körper in zwei Teile geteilt und dann in einzelne Stückchen. Dann hat sie den Duschvorhang genommen und hat das so eingewickelt und hat das da in der Gegend verteilt.
Wie
verteilt? Ja, so überall so ein paar
an
Stückchen.
Leuten, oder?
Nee, irgendwo versteckt.
Ach so, okay. Ich dachte schon.
So, und weil sie hatte ja alles einzeln so, dann nochmal die Beine abgehakt, die Arme abgehakt, ne? So.
Also richtig klein geteilt.
Genau.
Mhm.
Und davon gibt es auch, könnt ihr auch im Internet euch angucken, Videoaufnahmen, wie sie mit so dem Duschvorhang einmal eingewickelte Sachen in Plastiktüten, ne, wie sie das so irgendwo hinlegt, ne, ja, weil da teilweise eben Kameras waren. So, und dann hat die Polizei bei allen im Haus geklingelt und wollte da so ein bisschen eben nachforschen, weil die Valentina als vermisst gemeldet worden war. Und als sie eben bei der Tamara geklingelt hatten, ja, haben sie in der Wohnung Blut gesehen. Hm. Und dann wussten sie natürlich direkt Bescheid und haben sie mitgenommen. So, und dann ging man davon aus, dass sie eben psychisch krank ist. Und man geht heute davon aus, dass sie 14 Morde begangen hat, unter anderem eben an dem Ehemann und auch an dem einen Mieter von ihr, was ich ganz am Anfang erzählt hatte. Und man hat ein Tagebuch gefunden.
Und da stand alles Namen
drin bestimmt. Da steht alles drin, ganz genau. Und zwar auf Russisch, Englisch und Deutsch. Oh. Ich weiß nicht warum. Und als die Polizei sie verhaftet hat, hat sie gesagt: Ich habe mich seit Jahren auf diese Verhandlung vorbereitet. Ich muss bestraft werden und ich bin gespannt, was für eine Strafe da kommen wird.
Oh.
Und die neuesten Erkenntnisse sind, man geht davon aus, dass sie auch Teile der Menschen gegessen hat, vorzugsweise wohl die Lunge. Und das ist eine perfekte Überleitung zu der nächsten Geschichte, denn wir sind ja gerade beim Thema Kannibalismus.
Ja.
Oh. Und ich nehme euch einmal mit nach Japan zu Issei Sagawa.
Den kenne ich auch nicht.
Gut. Der ist 1949.
Vielleicht auch besser so.
Ja. Der ist 1949 geboren und hat ausgesagt, dass er schon immer die Fantasie hatte, eine Frau zu essen. Das hat er sich schon immer gewünscht, und zwar eine europäische Frau,
ja,
wollte er essen. Und das ist dann in Erfüllung gegangen, 1981. Und zwar hatte er in Paris studiert mit einer, also unter anderem einer Niederländerin. Und mit der hatte er sich dann einigermaßen angefreundet. Und an einem Tag war sie bei ihm zu Hause und saß an seinem Schreibtisch. Und er hatte sie gebeten, ein Gedicht vorzulesen.
Warum war die jetzt bei ihm zu Hause?
Weil die immer zusammen gelernt haben.
Ach so,
und
okay,
eben ja, ja, befreundet waren. Und dann hatte er sie gebeten, ein Gedicht vorzulesen, weil er das so mochte, wenn sie gelesen hat. Und sie saß da mit dem Rücken zu ihm. Und während sie dieses Gedicht vorgelesen hat, ist er so von hinten zu ihr gekommen und hat sie erschossen.
Erschossen?
Ja.
Oh.
Also das finde ich so derbe, ne? Du sitzt da und vertraust einem so.
Ja. Aber da hat sie ja nichts davon mitgekriegt.
Nee, sie hat das nicht mitgekriegt. Das ist natürlich das Gute. Und vor allen Dingen kann man
sagen, das Gute in dem Bösen, ne?
Für sie. Genau, dass sie vorher erschossen wurde, ne? Bevor nämlich Folgendes passiert ist. Er hat sie dann halt zerstückelt und hat Teile ihres Körpers gegessen, teilweise roh, teilweise gekocht. Und er hatte nach dem Töten und ich sag mal, nachdem er schon so ein bisschen da rumgeschnitten hatte, hatte er auch Sex mit ihr gehabt.
Als und sie schon tot war,
dann, genau, als sie schon tot war. Und er hat dann die ganzen Teile, die Überbleibsel von ihr, also nicht alles, da komme ich gleich nochmal zu, in einen Koffer gepackt und wollte den im See versenken. Und das hat aber nicht richtig geklappt. Und dann war er da zu Gange und er wurde dabei beobachtet und dann verpfiffen bei der Polizei. Und die Polizei ist dann in seine Wohnung gekommen und hat über 7 Kilo Fleisch noch in der Wohnung gefunden.
Boah.
Ist das nicht derbe?
Ja.
Außerdem gab es Tonaufnahmen von dem Mord. Und von danach hatte er Fotos angefertigt. Also der Fall war klar, sage ich mal, ne?
Ja, also von den Einzelteilen Fotos angefertigt.
Genau, also von allem, was so danach noch passiert ist.
Was da noch so rumlag.
Genau.
Okay. Ne?
Und von den einzelnen Schritten halt auch. So, und er wurde dann 1983 als unzurechnungsfähig, ne, und psychisch krank eingestuft. Und sollte dann eben abgeschoben werden. Ne?
Und wohin denn abgeschoben?
Ja, wieder zurück nach Japan, weil das, ach so, war ja in Frankreich passiert.
Ja.
Und er wurde da eben als schuldunfähig eingestuft und sollte in eine psychiatrische Anstalt,
ja,
leben. So. Aber eben nur, bis er abgeschoben werden kann.
Mhm.
Und das finde ich nämlich auch noch so heftig. Er ist dann nach Japan abgeschoben worden und die hatten auch gesagt, da kann er auch viel besser therapiert werden, weil das dann eben in seiner eigenen Kultur ist. Dann ist er in Japan gewesen und dann wurde da in der psychiatrischen Anstalt ein neues Gutachten erstellt. Und da wurde er als schuldfähig eingestuft. Ja. Nicht wie in Frankreich als schuldunfähig. Und jetzt kommt's. Das japanische Recht sagt aber, dass er in dem Fall dann nicht mehr rechtlich belangt werden kann für das, was er getan hat.
Ach so, weil er danach dafür eingestuft wurde.
Genau.
Oh.
Und die haben gesagt, er hat aber nur eine Persönlichkeitsstörung. Er konnte aber nicht für dieselbe Sache sozusagen nochmal angeklagt werden, jetzt aber in schuldfähig.
Ja.
Sodass er dann nach kurzer Zeit von Therapie freigelassen wurde.
Und läuft dann eigentlich wieder jetzt durch Japan?
Er schreibt für verschiedene Fachzeitschriften. Er hat mehrere Bücher geschrieben und in einem Erotikfilm mitgespielt. Und lebt sein Leben.
Oh, das ist aber furchtbar. Wenn ich das so höre, da fällt mir echt noch eine andere Geschichte ein.